In unserer heutigen Folge spreche ich mit Guido Gizinski. Guido ist Geschäftsführer bei Uretek und hilft immer dann, wenn sich Böden so verändern, dass Gebäude darauf absacken. Klingt skurril, ist es aber gar nicht, weil Guido richtig gut erklären kann. Eine Gabe, die er vielleicht bei der Sendung mit der Maus gelernt hat.
Hallo Guido, schön, dass du da bist.
Hallo Michael, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, weil es wieder mal eine besondere Herausforderung ist. Denn wir werden uns relativ intensiv mit dem Thema Wirtschaft, Bürokratie, aber auch mit dem Fachthema des Unternehmens, in dem du tätig bist, beschäftigen. Und das sind ganz herrlich greifbare Themen, auf die wir dann eingehen. Und jeder versteht das, obwohl es echt ein Fachthema ist. Aber bevor wir das machen, starten wir immer mit einer Entweder-Oder-Runde. Das heißt, ich werde dir 10 Begriffspaare nennen und du darfst dich für eins entscheiden. Du darfst nicht nur, du musst auch. Das ist der kleine Zwang dieser Sendung.
Wie viel Joker habe ich?
Ehrlich gesagt gar keinen. Wir probieren das mal, ob es funktioniert. Das ist überhaupt nicht hierarchisch oder in der Reihe, irgendeiner bestimmten Reihe nach sortiert, sondern wir starten einfach vorne und enden dann bei der Nummer 10. Tennis oder Kampfsport?
Aktuell Tennis.
Probleme sind Herausforderungen oder Stolpersteine?
Herausforderungen.
Start ins Berufsleben, Ausbildung oder Studium?
Ausbildung.
Im Urlaub, Roman oder Fachbuch?
Fachbuch.
Deutschland Unternehmerland, ein Segen für die Nerven oder eine Nervensäge?
Ich tendiere immer noch zum Ersteren.
Ein Segen für die Nerven. Wir werden darauf eingehen. Will der gute Chef seine Mitarbeiter lenken oder mitziehen?
Wenn ich mich entscheiden muss, dann lenken.
Altes saniertes Bauernhaus oder moderner Neubau?
Für mich privat oder geschäftlich?
Für dich privat.
Dann eher moderner Neubau oder modernerer Bau.
Okay. Siehst du dir zur Selbstmotivation eher ein mahnendes Beispiel an oder ein Vorbild?
Das ist wirklich gemein, weil ich aus beiden immer meine Lehren ziehe.
Gemein ist gut.
Okay. Dann eher das mahnende Beispiel.
Okay. Computer schreiben mit 4 oder mit 10 Fingern?
4, maximal.
Immerhin. Zur Entspannung, Mandy von Barry Manilow oder sphärische Wahlgesänge?
Dann die Wahlgesänge.
Wirklich? Ach, ist ja interessant.
Ein bisschen Meditatives vielleicht dabei.
Ja, das ist es. Das ist die Idee. Mhm. Darum machen die das, glaube ich, auch, diese Wale, um uns entsprechend zu meditieren. Guido Gizinski, du bist 54 Jahre alt, verheiratet, hast 2 Kinder. Du bist ein waschechter Duisburger und du lebst auch nach wie vor in Duisburg. Du hast in Duisburg erst ein Abi gemacht, wolltest dann in die Werbung gehen und wurdest dann doch Industriekaufmann. Und dann hast du noch den Industriefachwirt studiert und bist über mehrere Stationen zu Uretek gekommen. Das ist das Unternehmen, in dem du jetzt tätig bist als CEO. Und Uretek macht Baugrundverstärkung. Das ist eine ziemliche Nische. Wir werden darüber sprechen. Und was direkt anschließt, ist der absolute Einstieg mitten in das Thema des Tages. Denn Deutschland gilt als teuer, langsam und überreguliert. Und warum wächst ihr trotzdem? Oder ist euer Erfolg die gute Führung oder einfach die perfekte Nische zum perfekten Zeitpunkt?
Du weißt, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es wird an die Kombination aus mehreren Faktoren
sein. Ab sofort sind wir völlig entspannt und frei. Es gibt kein Entweder-Oder mehr.
Gott sei Dank.
Na dann, leg mal los. Was ist es? Ist der Erfolg die gute Führung oder die perfekte Nische zum perfekten Zeitpunkt?
Also da würde ich wirklich die Kombination sein. Also wir fühlen uns sehr wohl und sind froh, dass wir in der Nische sind. Wir sind ja sogar in einer Nische von einer Nische, denn der reine Spezialtiefbau ist schon eine Nische vom Tiefbau. Und was wir machen, ist dann nochmal eine Nische in dem Spezialtiefbau. Da haben wir sicherlich aktuell das Glück, dass wir im Bestand arbeiten und nur im Bestand arbeiten und dass der Bestand gefördert wird und insbesondere jetzt auch darauf Wert gelegt wird, dass Bestand erhalten bleibt. Und das ist genau der Bereich, wo wir arbeiten und davon profitieren wir sicherlich auch, was Konjunktur angeht und was auch das Denken an Bauten angeht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer für den Erfolg eine gute Führung wichtig. Und da hat das Unternehmen, denke ich mal, in der Vergangenheit Glück gehabt, dass sie da die richtigen Personen an der Spitze hatten, dass die Erfolgsgeschichte von Urotec fast eine durchgehende Erfolgsgeschichte ist, die ich jetzt auch Gott sei Dank weiterschreiben darf.
Ihr kümmert euch um das Thema Fundamente und um Probleme. Wenn das Fundament, aus welchen Gründen auch immer, darauf werden wir noch eingehen, entsprechend absackt, sich verschiebt und das Gebäude darauf dann einen Schaden nimmt. Und ich habe nochmal nachgesehen, was es denn für herrliche Beispiele gibt von Gebäuden, die beispielsweise in eine Schieflage gekommen sind. Und das ist natürlich direkt das erste Beispiel, der schiefe Turm von Pisa. Das ist ein Fundament, das einfach zu flach war und es war sehr weicher Boden. Ein Thema, das ihr möglicherweise ein paar hundert Jahre später entsprechend lösen könntet. Torre Gerisenda in Bologna, auch eine starke Schiefladung. Es gibt die Metropolitan Cathedral in Mexiko, ebenfalls ein schräges Gebäude. Den Millennium Tower in San Francisco, ein ganz modernes Thema. Ein Wolkenkratzer, der sinkt und sich zur Seite neigt, ebenfalls natürlich zu weich. Und in Deutschland gibt es noch den schiefen Turm von Surhusen in Ostfriesland. Den kennt man tatsächlich auch als so eine Kirche, die unglaublich schräg steht und wo man sich fragt, wie kann das noch halten? Eigentlich wären das Themen, die für euch interessant sein müssten, oder?
Ja, da lächle ich ein bisschen drüber, weil der schiefe Turm von Pisa, der sicherlich der bekannteste hier aus Europa ist, wo ich sage, ja, wir könnten das. Scherzeshalber, ich weiß nicht, ob man es kann, weil ich nicht die Voraussetzungen kenne, aber die Italiener wollen ja auch nicht. Ne? Also es soll ja das Touristenziel bleiben.
Seid ihr mal in die Rang gegangen?
Nein, tatsächlich nicht, weil es, also wir selber betreuen ja nicht Italien, sondern wir betreuen nur Deutschland, aber unsere italienischen Kollegen haben sich mit der Ursache schon beschäftigt und es wäre keine Ursache, die wir so leicht beheben würden können. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht das Ziel, den gerade zu machen. Also ich glaube, da geht es nur darum, ihn zu stabilisieren, dass er sich nicht kaputt neigt, aber ansonsten soll er gerne schief bleiben.
Das ist ja auch gelungen, ne? mit schweren Absolut. Gewichten, ja. Hebelkräften, die da entsprechend umgelenkt wurden. Also da wurde ja massiv dran saniert. Denn er hat sich, glaube ich, bis vor 10, 15 Jahren sehr wohl noch geneigt. Ja. Und das konnte man stoppen. Also genau. Ja, es bleibt natürlich eine besondere Sehenswürdigkeit.
Deswegen in der Regel, kurz vielleicht da eingehakt, in der Regel stabilisieren wir auch Bauwerke. Wir sind aber auch in der Lage, sie wieder anzuheben. Nicht immer, aber das oft schon und zum Teil auch beachtlich anzuheben.
Wir werden nicht nur über Urotec sprechen mit den Themen, die Urotec inhaltlich bedient, also sprich das Bearbeiten, das Stärken, das Aufarbeiten von Fundamenten. Und trotzdem würde ich gerne mal einsteigen. Das ist eine Firma in einem sehr speziellen Tiefbaubereich. Das hast du gesagt, ihr seid der Spezialist der Spezialisten. Ihr kommt zum Tragen, um mal ein einigermaßen passendes Bild zu nennen, wenn die Böden sich verändern und das tun sie allein schon aufgrund der Klimaveränderung. Was genau macht ihr eigentlich?
Also wir machen minimalinvasive Fundamentverstärkung und das ist ein für den Spezialtiefbau innovatives Verfahren und das innovative Verfahren gibt es seit 40 Jahren, aber für den Tiefbau ist es immer noch innovativ. Und ich kann das so ein bisschen vergleichen mit der Blinddarmoperation. Also früher hast du halt den großen Schnitt gehabt, hast den Blinddarm rausbekommen und hast dann die große Narbe gehabt. Und heute bist du froh, wenn du über die zwei Punkte minimalinvasiv operiert wirst. Und das machen wir in der Fundamentverstärkung. Das heißt, nicht wie die klassischen Wege waren, dass ich die Straße aufreißen muss, dass ich einen Weg unter das Fundament mir freiräumen muss, um es dann zu verstärken. Wir machen tatsächlich über Bohrungen, initiieren wir unser Harz. Das heißt, wir reißen gar nichts auf, es geht schnell, es geht fast leise, es geht unkompliziert. führen wir unser Harz rein, stabilisieren und sind fertig und weg. Das ist das Innovative und das Minimalinvasive.
Ich kenne das. Ich habe viele Jahre in Kirchhellen gelebt, Bottrop-Kirchhellen. Da gibt es massive Bergbauschäden. Da kennt man, dass das wirklich unglaublich viele Gebäude in eine Schräglage kommen, so weit, dass sie auch abgerissen werden. Und dann gibt es entsprechende Entschädigungen. Da werden Häuser neu gebaut mit sehr massiven Betonplatten. Das Thema Veränderung vom Untergrund durch Bergbauschäden, das ist nicht neu. Das bedient die aber gar nicht, weil das sehr tiefe Verursacher sind. Euer Thema liegt höher.
Genau. Also die Bergbauschäden sind erfahrungsgemäß 20, 30 bis 60 Meter tief liegend, haben ein sehr großes Volumen und das ist nicht die Art, wo wir mit unseren Materialien arbeiten können oder wo wir die gewünschten Ergebnisse erzielen können. Da gibt es dann andere Varianten. Ich sage immer so schön, bei uns ist zu viel Wasser und zu wenig Wasser. So kann man sich am besten vorstellen. Einmal durch die Klimaveränderung die Austrocknung der Böden. Das heißt, Bäume, die drumherum stehen, Hecken, alles entzieht dem Boden am Haus, sage ich mal, noch Wasser. Der Boden trocknet aus, es entstehen Hohlräume. Und dadurch irgendwann mal besteht die Gefahr, dass das Fundament absackt. Und dann fangen so an, so leichte Setzungsriste zu sehen und die werden dann immer breiter. Wenn das Fundament also immer noch tiefer geht. Das ist einer der Hauptgründe aus der Vergangenheit. Auf der anderen Seite kann man sich das auch gut vorstellen, nämlich zu viel Wasser, wenn nämlich der Boden ausgespült wird, sich dadurch entsprechende Hohlräume bilden, der gleiche Effekt. Was für uns aber neuer ist und innovativer ist, ist, dass wir auch Häuser vorbereiten, dass höhere Lasten nachher aufgetragen werden können. Wenn du jetzt in der glücklichen Lage wärst oder wir in der glücklichen Lage wären, vielleicht ein Zweifamilienhaus oder ein zweietagiges Haus in Düsseldorf zu haben und sagen, Mensch, aufgrund der Wohnraumknappheit wäre es doch schön, wenn es 3 oder 4 Etagen hätte, aber das Fundament damals nicht darauf ausgerichtet ist, auf diese zusätzliche Last, dann können wir prüfen mit einem Statiker entsprechend, wenn wir das Fundament vorher bearbeiten mit dem Harz und, sage ich mal, das Fundament noch im Untergrund weiter stabilisieren, kann dann oftmals die Lastauftragung danach erfolgen.
Das kennt man ja, dass dann so Container oben drauf gebaut werden oder eine richtige Etage gemauert.
Eher Etagen tatsächlich. Das ist dann auch oftmals in meinem Holzmodulbauweise, weil Holz dann noch etwas leichter ist. Aber das ist aufgrund der Wohnraumknappheit und dass es auch keine Grundstücke gibt, ist es ein Riesenthema, gerade in den Großstädten. Und da arbeiten wir dann natürlich auch in anderen Dimensionen. Also da geht es weg von den Einfamilienhaus, dann gibt es ganze Wohnblöcke, die da sind, Wohnungsbaugesellschaften, die aufstocken, zum Teil ganze Straßenzüge. Ja. Also das hat auch die Art der Aufträge für uns verändert.
Ich habe mal 10 Jahre auf einem alten Bauernhof gewohnt, sehr ländlich. Und nach 6, 7 Jahren begann der Boden in der Küche sich langsam abzusenken, was man gesehen hat, weil diese Silikonnaht so rund um den kompletten Raum so langsam riss und es nach unten ging. Das war ein sehr beängstigender Moment. Also es war ja nicht spontan, sondern es war ein schleichender Prozess und irgendwann fällt es einem dann auf. Also habe ich damals den Besitzer des Bauernhofs angesprochen, der dann natürlich sehr entspannt war und irgendwann dann doch jemanden hat kommen lassen, der uns bestätigt hat, dass es kein echtes Problem ist. Der Grund war genau der, den du gerade geschildert hast. Das ist ein Bereich mit sehr stark lehmgeführten Böden und die sind sehr ausgetrocknet. Und damit hat der Lehm sich zusammengezogen und der ganze Bereich ist abgesackt. Da konnte man in dem Sinne nicht viel dran machen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr an solche Themen rangeht. Würde der Boden wieder angehoben oder wird nur stabilisiert und der Status erhalten?
Richtigerweise wird ja nicht der Boden angehoben, sondern wenn, dann das Fundament. Das heißt, wir arbeiten ja unter dem Fundament oder an dem Fundament dran, füllen die Hohlräume auf, schaffen eine neue Verspannung des Boden, dass der also zu wird und, sag ich mal, stabil wird. Und dann schiebt sich das Harz, was sich letztendlich immer den Weg sucht, wo Freiräume sind, schiebt sich Richtung Fundament. Und dann kommt es zu einer Reaktion an dem Fundament. Und dann ist entscheidend, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Die werden auch zum Teil erst in der Situation entschieden. Ob wir dann weiter das Harz reinfüllen und dann, sag ich mal, das Fundament tatsächlich mit Druck von unten nach oben schieben. Und so kann es zu einer Anhebung der Gebäude wieder erfolgen. Oftmals ist es aber auch nur gewünscht, dass man einfach wieder Stabilität hat und dass dieses Absacken für die Zukunft verhindert wird.
Du erklärst das ganz schön und sehr bildlich. Das könnte sein, dass es ein bisschen mit deinem sehr ursprünglichen Talent zu tun hat. Denn du wolltest ja mal nach der Schule erstmal in die Werbung gehen. Schon in den kaufmännischen Bereich, aber es war die Werbung. Also so ein bunter, lebhafter Bereich, wo es auch um das Präsentieren, Erklären, manchmal auch Schönreden geht. Du bist kein Werbekaufmann geworden, obwohl es dein Wunsch war. Warum nicht? Und warum wurde es dann der Industriekaufmann?
Im Nachhinein sage ich sogar Gott sei Dank. Warum nicht? Also in der Situation, als ich auf dem Arbeitsmarkt gehen wollte, war es als etwas schwieriger als in der heutigen Situation. Es war ein wirklich reiner Arbeitgebermarkt.
Du bist Anfang der 70er geboren,
1970er. Genau, ich habe Abitur 1990 gemacht. Muss auch sagen, damals, ich war etwas eher dran, mit 18 Jahren auch, war ich aber auch noch nicht so reif, dass ich wirklich wusste, was ich machen wollte. Hatte dann noch ein Jahr Zeit durch die Bundeswehr, das habe ich auch gebraucht, um vielleicht ein bisschen zu reifen. Und dann wollte ich, war mir aber irgendwann klar, lieber Ausbildung als Studium. Und dann wollte ich aber eigentlich auch etwas machen, was nicht so 0815 ist. Und so bin ich auf den Werbekaufmann gekommen, im Gedanken, dass ich da auch kreativ sein könnte. Dazu muss man sagen, die Aussichten später waren auch, dass man viel Geld verdienen kann. Das war sicherlich auch ein Anreiz.
Ich glaube, das ist heute einer der Hauptanreizpunkte für junge Menschen, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Das war nicht immer so.
Ich glaube, es ist auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus der Analyse der neuen Generation ist es wieder verstärkt geworden.
Ja, das meine ich.
Relativ vor kurzem war es ja dann doch noch der hohe Freizeitanteil und das Geld irgendwie, damit man über die Runden kommt. Aber das Geld verdienen ist jetzt wieder mehr in den Fokus geraten und spielt jetzt auch wieder eine größere Rolle.
Da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, was das Thema Nachwuchs betrifft. Und dann werden wir auch ganz souverän noch mal einen Rückblick auf die letzte Sendung wagen. Aber jetzt sind wir erstmal noch dabei, wie der Wunsch vom Werbekaufmann dann hin zum Industriekaufmann wanderte.
Ja, also mein Ziel, Werbekaufmann zu werden, ist daran gescheitert, dass es damals einfach zu wenig Plätze gab. Es gab wenige Ausbildungsplätze, die waren meistens nur in Düsseldorf angesiedelt. Und ich glaube, die Quote waren mehrere hundert Bewerber auf wenige Plätze. Und obwohl ich glaube, damals alleine 50, 60 Bewerbungen in die Richtung geschrieben habe, habe ich dann auch in dem Bereich nur Absagen bekommen. Und dann habe ich mich einfach damit beschäftigt, welche Alternativen gibt es in dem Bereich und wo sehe ich mich eigentlich dann auch mehr? Und so bin ich dann auf den Industriekaufmann gekommen, der einfach sehr vielschichtig und breit auch aufgestellt ist. Und dann habe ich mich darauf konzentriert, mich darauf zu bewerben und hatte da nachher auch tatsächlich Wahlmöglichkeiten, mir einen Betrieb auszusuchen.
Jetzt bist du vom Industriekaufmann über den, was war es, der Industriefachwirt in die Industrie rein und über Station, wir haben das im Einstieg schon gesagt, dann bei Uretec gelandet. Uretec ist ein mittelständisches Unternehmen. Ein Mittelstand wird immer unterschiedlich definiert. Also mal macht man es an Umsätzen fest, mal an Mitarbeiterstärke. Wie viele Mitarbeiter hat Uretec?
Wir haben jetzt 64 Mitarbeitende. Wir haben noch eine kleine Tochterfirma, die Firma Piltec. Und zusammen haben wir 64 Mitarbeiter und sind quasi aber über die Umsatzgröße jetzt offiziell ein kleiner Mittelständler.
Das Thema Mittelstand, das ist etwas, was durch die komplette Wirtschaftswelt diskutiert wird, in der Politik immer wieder zum Zentrum wird. Und es wird immer gesagt, der Mittelstand, das ist kleine und mittelständische Unternehmen, das ist so die Basis unserer Republik, was überhaupt das Bruttoinlandsprodukt betrifft, was unsere Arbeitsleistung betrifft. Und das ist auch so. Jetzt wissen wir, Deutschland ist ein relativ teures Land, aber es ist auch nicht das teuerste in der EU. Also wir stehen, was die Verdienste angeht, auf Platz 7. Also es gibt durchaus Länder, in denen die Arbeitskosten höher sind. Aber wir sind trotzdem teuer im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern und es ist kompliziert. Und was das bedeutet, das werden wir uns jetzt so ein bisschen ansehen. Wann und wie nervt dich das Unternehmertum in Deutschland auf Basis seiner bürokratischen Herangehensweisen?
Was mich besonders nervt, ist die negative Bürokratie, denn Bürokratie an sich ist ja gar nichts Negatives, sondern im Gegenteil, ich glaube, unsere Gesellschaft und auch die Wirtschaft braucht klare Regelungen und Ordnungen und dafür ist die Bürokratie auch zuständig. Aber was wirklich nervt, ist diese negative Bürokratie, die einfach verlangsamt, die hemmt und die auch Unternehmen zum Teil, gerade kleineren Handwerksunternehmen, die Lust nimmt, auch weiterzumachen, weil man sich viel mehr um diese Formulare kümmern muss und ganzen Vorgaben, die einzuhalten sind,
anstatt Wirtschaft. Ist das wirklich so viel mehr geworden? Ist.
Ja, also es wird ja auch immer noch mehr. Ne? Ich höre da immer sehr gut zu und die EU hat das ja auch auf die Fahne geschrieben, dass sie entbürokratisieren wollen und Maßnahmen machen wollen. Aber ich erlebe einfach nur, dass immer wieder neue Dinge kommen, noch mehr Feinheiten kommen und die Geschwindigkeit der Umsetzung immer größer wird. Und man sich oftmals dann einfach fragt, wofür? Also es ist einfach nicht für einen erklärbar. Man sieht den Sinn nicht dahinter und es verlangsamt auf jeden Fall Flexibilität und auch unsere Prozesse.
Mach's mal gerne beispielhaft. Wann war es das letzte Mal so, dass du gedacht hast, ich muss hier etwas ausfüllen, das macht für mich keinen Sinn. Was war das?
Wir haben das bei uns in der Gefährdungsbeurteilung in dem Bereich, wobei generell eine Gefährdungsbeurteilung einer Baustelle sehr sinnvoll ist für alle Beteiligten. Aber da geht es in eine Tiefe rein, wo du einfach sagst, ja, es passt nie. Also es ist einfach... Die Situation auf den Baustellen gibt es nicht und du musst da wirklich 20 Seiten zum Teil ausfüllen, um die Punkte zu bringen und immer nach dem Punkt, wenn nichts passiert, ist alles gut, aber wenn was passiert, wird genau geguckt, ob auch das letzte Kreuz gesetzt worden ist und wenn es nicht ist, dann hast du als Unternehmer oder auch als Geschäftsführer hast du dann wirklich auch ein rechtliches Thema und das ist einfach zum Teil jenseits jeglicher Praxis. Mhm. Es sind aber oft die kleinen Dinge, ne? Also es ist wirklich so, ich habe eigentlich eher so fast ein privates Beispiel, ne? Ich frage mich immer, wofür gibt es ein Bonusheft beim Zahnarzt? Ich gehe zum Zahnarzt, mache meine Untersuchung und alles wird über die Krankenkasse abgerechnet.
Hast du echt noch ein Bonusheft?
Ja, brauche ich doch. Wenn ich jetzt irgendeine Behandlung habe, muss ich immer noch das Bonusheft in der Krankenkasse
einreichen. Ist das wirklich so?
Ja,
absoluter Blödsinn. Bei mir ist das irgendwie alles
auf der Karte. Vielleicht hast du gute Zähne und...
Ja, das auch. Aber ich habe dieses Heft, ich erinnere mich noch daran, irgendwie so eine braune Schrift, so ein kleines Heftchen, ne?
Genau.
Mit Stempeln und so. Und,
ja, genau.
Ich habe immer noch. Ich habe das seit 15, 20 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt, weil ich aber auch regelmäßig beim Zahnarzt bin, der es natürlich dann in sein System einträgt. Mhm.
Aber wenn du das was einreichen möchtest bei der Krankenkasse, dann brauchst du das Bonusheft.
Dann muss ich das mal schnell nachtragen. Bist du sicher?
Jetzt machst du mich gerade vielleicht ein bisschen unsicher, aber weil ich jetzt schon etwas... Zumindest 4 Jahre keine Behandlung mehr hatte, aber davor war es so.
Ich weiß, dass das ganz lange so war und irgendwann fragte die Praxis auch gar nicht mehr. Das heißt nichts, das gebe ich zu.
Okay.
Wir gucken mal.
Vielleicht bin ich da schon eines Besseren korrigiert worden.
Das Thema Arbeitskosten. Das hatten wir gerade schon, Deutschland so auf Platz 7. Ist das Thema eigentlich heute das größte Problem, dass die Arbeitskosten in Deutschland so hoch sind, auch für Oetek? Oder ist es eher... das Fehlen von Verlässlichkeiten, von Verbindlichkeiten aus Politik und vor allem aus Politik. Also gerade mit Blick auf Legislaturperioden, wechselnden Regierungen, neuen Anforderungen und immer wieder neuen Bestimmungen und alte, die plötzlich hinfällig werden oder man braucht plötzlich kein Bonusheft mehr oder was auch immer. Mhm. Also was ist es eigentlich, was das kompliziert macht?
Sicherlich die Regulierungen und Vorgaben, die mit den Jahren einfach extrem angewachsen sind, die auch dazu geführt haben, dass du einfach mehr Personal brauchst, um das Ganze zu bearbeiten. Sei es von Personaldingen angefangen, von Genehmigungen angefangen, Thema Datenschutz, Datenschutzbeauftragte, das Thema Arbeitssicherheit in der Tiefe auch alles grundsätzlich wichtige Themen, aber in der Tiefe absolut übertrieben und die letztendlich uns als Unternehmer auch zwingen, sag ich mal, neue Positionen zu schaffen, zusätzliche Positionen zu schaffen, die erstmal nicht produktiv sind. Denn das andere Thema der Arbeitskosten, sag ich mal, der produktiven Tätigkeiten, da ist es ja auch unsere Aufgabe, einfach durch Verbesserung von Prozessen und Optimierung, sag ich mal, die Arbeitskosten da irgendwo auszugleichen. Aber dadurch, dass ich gezwungen werde, einfach gewisse Dinge zu bearbeiten, auszufüllen, zu beachten, ist man auch gezwungen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, die natürlich dann zu zusätzlichen Kosten führen und die dann die Gesamtleistung einfach nach oben treiben.
Merkst du das auch in deinem Unternehmen, dass da quasi die Kosten immer mehr steigen für unproduktive Tätigkeiten?
Ja, sicherlich dadurch, dass wir jetzt nicht in dem Großunternehmertum sind, wo es dann direkt viele Stellen sind. Aber bei uns ist dann die eine Stelle mehr, ne, die paar Stunden in dem Bereich mehr, die einfach aufwendiger werden, die zusätzlich kommen. Und das merken wir auch.
Führt ihr eigentlich Statistiken über solche Dinge? Also seht ihr das schwarz auf weiß, dass Aufwände steigen, dass eure Arbeitsleistung sich dadurch auch verschiebt?
Ja, wir haben, ich sag mal, die klassischen Kennzahlen, die wir machen, ne? Also Entwicklung der Arbeitskräfte, die wir in dem Bereich haben, auch im Vergleich dann zum Umsatz, also Umsatz pro FTE. Natürlich merken wir das da, aber wie gesagt, die unternehmerische Aufgabe ist, dem ja entgegenzusteuern. Und das, da bin ich auch ganz stolz drauf, funktioniert bei uns noch ganz gut, aber es wird seine Grenzen haben. Denn du kannst ja nicht Prozesse ewig optimieren und unendlich optimieren, um das auszugleichen. Und im Moment funktioniert es noch. Für die Zukunft wird es weiter spannend bleiben.
Du hast bei den Einstiegsfragen zur Entweder-Oder-Frage Deutschland Unternehmerland, Unternehmerland ein Segen für die Nerven oder eine Nervensäge gesagt. Tendenziell eher das Erste. Also ein Segen für die Nerven. Und da schließt dann die Frage an, ja, es gibt dieses, beinahe schon dieses Klischee-Denken, hier ist alles teuer, ist alles langsam, alles überreguliert. In Deutschland wird viel gejammert. Die Frage ist, wo ist es mehr als berechtigt und wo ist es auch einfach bequem, in so eine Jammerhaltung zu verfallen?
Bequem liegt ja schon an jedem selbst und es liegt auch sicherlich an der Person und an der Region. Und,
an der Region?
Ja, also gerade auch Duisburg wird ja, oder den Duisburgern wird ja zugestanden, dass sie schnell jammern und meckern in dem Bereich und ich glaube auch ein bisschen auf Nordrhein-Westfalen bezogen, das hast du in anderen Regionen auch. Mein Ding ist es nicht. Also ich reg mich zwar über Dinge auf, versuche ein bisschen zu unterscheiden, welche Dinge kann ich beeinflussen und welche nicht. Und wenn ich Dinge nicht beeinflussen kann, dann halte ich mich auch nicht so lange dran auf. Und ansonsten umgebe ich mich gerne selber auch mit Menschen und bin auch selber so, dass ich sage, okay, dann packen wir es an, suchen nach Lösungen und versuchen es besser zu machen und genau rauszukommen aus dieser Jammerhaltung. Mhm.
Wann hast du das letzte Mal so eine Situation gehabt, wo du gemerkt hast, ich habe hier ein Problem, ich habe aber keinen Bock darauf, dass wir jetzt hier nur jammern, klagen und anklagen und vor allen Dingen auch gerne Probleme weiterschieben im Sinne von der ist schuld? Was war das für eine Situation, wo du dann die Ärmel hochgekrempelt hast und gesagt hast, wir packen das jetzt an und machen daraus dann doch was Gutes?
Ja, wir haben so zwei große Themen implementiert und professionell aufgestellt. Das war das Thema Arbeitssicherheit und Datenschutz in unserem Bereich. Und wenn du diese Themen...
Zwei nervige Themen, hast du gerade gesagt.
Ja, Kernthemen sind das ja auch. Und wenn du da dich in die Tiefe beschäftigst und dann auch zum Teil beraten wirst, dann schlägst du tatsächlich die Hände über den Kopf. Und ja, dann selektierst du aber. Und das sind einfach Punkte, wo du sagst, okay, das sind Dinge, die auch gesetzlich vorgegeben ist, die musst du machen. Es gibt auch Dinge, die Sinn machen, wo wir sagen, okay, die wollen wir als Unternehmen auch zur Sicherheit zum Beispiel der Mitarbeiter auf jeden Fall umsetzen. Und dann gibt es die Dinge, wo du guckst, wo ist die Grauzone? Weil es einfach unsinnig ist und du dann sagst, okay, dann lass uns die Dinge auseinandernehmen, pragmatisch angehen. Was müssen wir machen, was müssen wir aber auch nicht machen? Und was wir nicht machen müssen, selektieren wir, macht es nur Sinn oder nicht Sinn? Und wenn es keinen Sinn macht, lassen wir es auch weg. Mhm. Und das ist so vielleicht generell so eine Vorgehensweise, die ich für ganz gut empfinde.
Klingt effizient.
Ja, ist einer meiner Denkensweise, die ich auch habe und lebe, schnell in Effizienz und Produktivität zu denken.
Du hast gerade gesagt, das ist schon, es gibt schon Bereiche, die wichtig sind, weil sie zum Beispiel auch die Sicherheit der Mitarbeitenden, die Sicherheit fördern, stützen. Ist das gefährlich, was ihr macht?
Bei falschem Umgang vielleicht, aber alles das, wie wir das aufgebaut haben.
Was wäre denn überhaupt falsch? Also ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Da ist ein Gebäude. Wird das außenrum freigelegt oder bohrt man da von außen mit einem langen Bohrer rein?
Wir bohren mit langen Bohrer rein und setzen dann Lanzen. Und über die Lanzen, sag ich mal, wird das Material in den Boden reingepumpt, expandiert dann dort und hat seine Reaktion. Für uns gefährlich wird es meistens, wenn wir Dinge vorher nicht wissen. Das heißt, wir kriegen ja Informationen über das Gebäude und über die Aufteilung, was im Boden sein soll. Und wenn zum Beispiel dort ein Kriechkeller ist, den wir nicht kannten, das heißt ein sehr großer Hohlraum, wo unser Material dann erstmal unkontrolliert reinfließt, dann kann es in bestimmten Situationen dazu kommen, dass es anfängt ja zu brennen, beziehungsweise erstmal eine Rauchentwicklung zu haben. Und wenn du dann...
Das klingt ja beruhigend.
Ja, es kann passieren, ist aber... muss dann schnell kontrolliert werden. Da arbeiten wir dann auch schnell mit der Feuerwehr zusammen. Im Außenbereich auch nicht so schlimm. Aber wenn du zum Beispiel Bohrungen auch im Innenbereich machst, im Keller machst und dann der Rauch kommt, ist natürlich auch, kann es für die Mitarbeiter sehr gefährlich sein.
Ist das schon mal passiert?
Das ist schon mal passiert. Mhm. Und Gott sei Dank sehr selten. Es ist auch nichts passiert. Aber das sind dann auch die Dinge, die wir aufnehmen, analysieren und sagen, okay, was ist zu tun? Sei es jetzt an Material, Masken und so weiter, an Vorgaben, wie die Mitarbeiter arbeiten müssen, aber auch für uns nochmal in den Abläufen zu überlegen, was können wir da verbessern, beziehungsweise auch in der Materialzusammensetzung mit unserem Partner zusammen arbeiten und zu sagen, okay, wie können wir möglichst sowas verhindern.
Du bist ja eigentlich kein Techniker, du bist ja ein Kaufmann.
Genau.
Alles, was du mir jetzt schilderst, waren technische Themen. Mhm. Wie sehr bist du mittlerweile Techniker?
Ich würde mal sagen, immer noch gar nicht. Ich bin immer noch Vollkaufmann. Ich muss auch sagen, bevor ich zu Uretec gekommen bin, ich kannte weder das Unternehmen noch das Verfahren. Das geht auch ganz vielen so, wenn ich über Uretec spreche.
Ich kannte es auch nicht.
Ja, meistens sage ich auch Gott sei Dank, weil dann hast du noch kein Problem am Haus gehabt oder kanntest noch keinen, der das Problem gehabt hat.
Oh doch, ich hatte ja offensichtlich doch ein Problem am Haus.
Wenn du uns gekannt hättest, hättest du schon eine Lösung gehabt.
Hätte ich dich da gekannt, hätte ich dich gefragt.
Ja.
Hätte.
Ja, wäre dann auch genau richtig gewesen. Wie gesagt, ich kannte das Unternehmen nicht. Das war aber auch, also wurde mir auch direkt gesagt, dass es nicht gewünscht war oder auch nicht gewollt war, weil gesagt, Techniker und Fachleute haben wir genug im Unternehmen und das ist auch so. Wir haben hervorragende Fachleute. Aber es bedarf jetzt jemand, der das Wachstum, sage ich mal, begleitet, die Bausteine und die Basis da nochmal ein bisschen, das Fundament wieder verstärkt, um für weiteren Wachstum. Und da geht es halt viel um Prozesse, um Abläufe, um Strukturen. Und darin sehe ich auch meine große Stärke. Das ist der kaufmännische Bereich, den ich dort einbringe. Aber ich habe natürlich ein Grundinteresse. Ich will verstehen, was machen wir da? Wie machen wir das? Wo sind die Probleme, die da sind? Ich fahre auch mit auf eine Baustelle, gucke mir das an, arbeite auch mal mit, wenn ich darf. Aber da geht es mir darum, um es zu verstehen. Aber dadurch bin ich immer noch kein Techniker. Mhm. Übrigens auch eine Antwort, warum ich gesagt habe, privat eher der Neubau oder das modernisierte Haus, weil ich einfach kein Handwerker bin.
Aber die Antwort war auch, im Urlaub eher ein Fachbuch als ein Roman.
Ja.
Was denn für eins? Irgendwas über Astronomie oder?
Das wäre dann eher Geotechnik, wenn du es auf uns beziehst. Aber im Fachbuch meine ich eher in meiner persönlichen Weiterentwicklung.
Ja.
Also ich lese auch, Romane will ich nicht sagen, aber auch normale Literatur, aber generell habe ich im Urlaub auch mal Zeit, überhaupt zu lesen. Das mache ich sonst viel zu wenig. Mhm. Und dann sind es auch doch Dinge, wo ich mich nochmal wieder persönlich weiterentwickeln will, wo ich einfach neue Dinge erfahren möchte. Deswegen eher Fachbuch.
Wann hast du das letzte Fachbuch gelesen? Im letzten Sommerurlaub?
Ja, also ich lese eins gerade aktuell.
Welches?
Das hat den Titel 2030 von Vlad Jalutschenko oder so. Also ein bisschen geht es um die Zukunftsforschung, wie wird sich unser Leben, unser Arbeitsleben, private Leben und so weiter in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich verändern. Was wird da kommen? Das ist einfach ein Part, der mich interessiert. Das ist das, was ich gerade lese, aber wo ich mir auch vorgenommen habe, in den kommenden Urlaub dann ein bisschen mehr Zeit darin zu investieren, weil ich einfach merke, dass ich normal über die Woche mir nicht die Zeit dafür nehme.
Geht mir ähnlich übrigens. Also ich lese sehr viel, aber kaum Romane wiederum. Und die lese ich dann im Urlaub. Im letzten Urlaub habe ich ein Buch gelesen mit 800 Seiten und das war in einer Woche weg. Dann klinke ich mich halt aus. Und dann lese ich und das ist sehr nett. Aber das kriege ich im Alltag, kriege ich das nicht hin, so einen Wälzer zu stemmen.
Ja, habe ich auch. Ich habe Blackout gelesen.
Ich auch.
Okay, das war ja so ein Schinken.
Das ist so ein Schinken.
Aber das war auch eine Urlaubslektüre.
Ja, ist ja interessant. Ah. Guck mal. Und wir haben uns nicht abgesprochen.
Nein, aber ist ja, also ein bisschen Fachliteratur ist es ja auch mit drin.
Ja, es geht letztlich um den großen Blackout. Und was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn einmal der Strom ausfällt, und zwar nicht nur so wie in Berlin, was waren es, 3 Tage, 4 Tage, sondern über mehrere Wochen sogar. In dem Falle dann natürlich fiktiv, ein Anschlag. Tolle Geschichte. Alle 20 Minuten geht in Deutschland eine Firma pleite. Und es ist mehr geworden. 2025 war es das höchste Niveau der Firmenpleiten der zurückliegenden 11 Jahre. Und es sind 10% mehr noch als 2024. Und besonders betroffen sind die Unternehmen, die es am meisten gibt. Kleine und mittelständische Unternehmen. Du hast erzählt, dass es Uretec außerordentlich gut geht. Du bist aber auch in Netzwerken. In verschiedenen Netzwerken. Wie bekommst du diese Situation mit? Bekommst du sie mit?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, nicht sagen tagtäglich, aber über jegliche Gespräche, wenn du, sag ich mal, einfach mit anderen Unternehmern sprichst oder in gewissen Unternehmerkreisen auch sprichst, bekommt man die Situation ja ständig mit. Und ja.
Wie denn?
Ja, einfach live aus der Geschichte heraus, ne? Also, wenn ich jetzt, zum Beispiel sind wir auch im Unternehmerverband aktiv, wenn ich da
in Duisburg,
ja. In Duisburg, ja, Mülheim hat auch einen Unternehmerverband, gehört aber auch zu Duisburg. Wenn ich da mit den Verantwortlichen spreche, dann höre ich einfach, dass viele sagen, Mensch, Gott sei Dank, endlich mal jemand, der nicht jammert oder den es nicht so schlecht geht oder der nicht noch viel mehr Existenzsorgen hat.
Damit meinen die dich?
Genau, ja, unsere Firma in erster Linie, sondern dass wir positive Zeichen setzen können, Berichte machen können und ich ganz klar wiedergespiegelt bekomme, dass es die Ausnahme ist. Und ich spreche auch mit anderen Unternehmen und anderen Geschäftsführern, die mir über ihre Probleme berichten, insbesondere sei es bestimmte Branchen, denen es jetzt einfach schwer geht und wo dann auch der Mittelstand oft zuliefert. Ja, nehmen wir das Thema Autoindustrie. Aber auch Stahlindustrie hier in Duisburg und Umgebung ist ja sehr wichtig.
Wobei das keine kleinen und mittelständischen Unternehmen sind.
Ja, aber es sind ja, man sieht ja vielleicht jetzt ThyssenKrupp immer nur als Einzelne, aber du siehst ja nicht die Firmen, die drumherum sind, die abhängig davon sind. Ja. Die ganze und wenn es denen schlecht geht, geht es halt den Kleinen schlechter und die haben nicht so viel Luft, solche langen Phasen zu überbrücken oder noch so subventioniert zu werden. Deswegen auch ihre Probleme haben, entweder, wie gesagt, branchen- oder konjunkturabhängig oder aber, was man halt auch immer wieder mitbekommt, dass einfach nicht mehr die Fachkräfte da sind und dass Betriebe auch deswegen leider schließen müssen.
Mhm. Wann hast du das letzte Mal sozusagen hautnah mitbekommen?
Ja, im Prinzip letzten Monat, weil wir haben über dem Unternehmerverband regelmäßige Treffen, sogenannte Business Breaks, wo sag ich mal, die Unternehmen der Region zusammenkommen, wo berichtet wird über die aktuelle Lage, auch Sorgen und Nöte. Und da sind einfach, da kann ich jetzt ja die letzten Jahre zurückgehen, also dass dort positive Signale gekommen sind, Aufbruchstimmung war und gesagt haben, es geht voran, das habe ich ja extrem lange nicht mehr erlebt, sondern es geht nur noch um Sorgen, um Problematiken, die man hat, wie kann man Lösungen schaffen. Und dann merke ich auch, dass wir mit Uretec Gott sei Dank da aktuell eher die Ausnahme sind.
Wir haben das ja gerade schon mal gehabt, die Sache mit dem Jammern und mit den berechtigten Sorgen. Ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch heute so ein bisschen in der Geschichte zurückgeguckt, wie auch Politik in den 90ern, 80ern, 70ern gesprochen hat, wie insbesondere die Opposition in der Regel dann auch dagegen gesprochen hat. Das ist ja nur die Aufgabe. Und wenn man ehrlich ist, wurde und wird immer gejammert. Das ist halt eine Grundhaltung des Menschen, zu sagen, das ist alles scheiße, nichts funktioniert und es war vielleicht früher nicht immer alles besser, aber heute ist es nicht besonders gut. Ich kann das nicht wirklich einschätzen, weil ich dafür nicht erfahren genug bin, was das Thema Wirtschaft im Großen betrifft. Aber ist es heute wirklich so viel schlechter, als es vor 40 Jahren war oder 30? Die Situation für Unternehmer? Oder gibt es nicht auch Entwicklungen, die eigentlich dem Unternehmertum eher zusprechen? Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, ich glaube, dass du die Wirtschaftskonjunktur ist ja immer in bestimmten Zyklen. Es gab immer bessere Phasen und schlechtere Phasen. Als ich zum Beispiel in den Beruf eingestiegen bin, Anfang der 90er Jahre, da hatte sich der Osten geöffnet. Das war ja ein Eldorado. Mhm. Da wurde ja nicht verkauft, da wurde verteilt. Und da sind fast alle Unternehmen, alle Branchen sind gewachsen, nach oben gekommen. Und
außerordentliche Situation.
Sehr, sehr gute Zeiten. Also, das war eine Phase, wo, glaube ich, wenige nur klagen konnten.
Ja, das glaube ich.
Die meisten auch. Sich gefreut haben. Dann gab es die Phase der Bankenkrise, wo es auch für viele schon schlecht war. Also ich glaube weiter an den Zyklen, aber wenn man jetzt das ganze Umfeld guckt, das Weltgeschehen, was im Moment passiert, die deutsche Politik, die vorher in der Konstellation, ich sag mal, die Wirtschaft und vielleicht auch gefühlt Deutschland nicht weitergebracht haben, auch die aktuelle Koalition, wo man sich viel erhofft hat in dem Bereich, die jetzt aber auch über die Zeit noch keine spürbare Änderung hervorgebracht haben und so viel aus den Versprechungen ins Gegensätzliche umgekehrt ist, dann habe ich schon Verständnis dafür, dass die Skepsis einfach größer geworden ist, auch dass ich jetzt und kurz bis mittelfristig wirklich etwas zum Positiven ändert, weil du einfach im Moment nicht dieses Licht am Ende des Tunnels siehst. Du hast noch nicht diese Hoffnungsschimmer, die da aufkeimen, woran man sich orientieren kann, wo man sagt, okay, da ziehe ich jetzt meinen Optimismus raus, dass es besser wird.
Macht dir das Angst?
Na, ich bin jetzt kein Typ, der sagt, das macht mir Angst oder so ein ängstlicher Typ, sondern für auf der einen Seite frustriert es ein bisschen, weil ich es einfach auch nicht verstehen kann, weil man so oft damit konfrontiert wird von Experten, die sagen, ey, wir haben es doch verstanden, wir haben es erkannt, wir haben verstanden und dann kann ich es nicht verstehen, dass es nicht umgesetzt wird. Weil für mich hat Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich das jetzt mal auf Unternehmen übertrage, denke ich auch ganz pragmatisch, ich würde mir wünschen, dass die Politik so arbeitet wie ein gesundes Wirtschaftsunternehmen. Da holst du dir auch die Fachleute zusammen, die Experten zusammen. Wenn es ein Problem gibt, wird es analysiert. Es wird hoffentlich gelöst, bestmöglich gelöst. Und dann muss es auch schnellstmöglich umgesetzt werden. Und ja, in einigen Themen der deutschen Politik und Wirtschaft erkenne ich aktuell, dass das Problem noch gar nicht richtig erkannt wird. Aber es gibt auch Themen, die absolut richtig erkannt werden, wo die Lösungen auf dem Tisch sind und sagen, ja, alles richtig.
Zum Beispiel?
Jetzt würde ich jetzt mal sagen, der Vorschlag von Bärbel Baas, die Zentren dann auch zusammenzulegen, um einfach, sag ich mal, nicht die vielen Abstimmungsprobleme haben, um Schnelligkeit reinzubekommen, wo du sagst, ja, hört sich doch vernünftig an, pragmatisch an, schafft Lösungen, die wir gesucht haben und dann hört man, wann wird es umgesetzt? Vielleicht 2029 kann man vielleicht anfangen oder 2030. Da würde jedes Wirtschaftsunternehmen würde dann schon pleite sein.
Ja, die Zeitfenster sind manchmal irritierend lang. Ich glaube, da würde jeder zustimmen, wenn es um Baumaßnahmen, tatsächlich Produktion von Bauten, Brückenbauten, Straßen etc. geht, dass es lange Zyklen sind, bis mal die Dinge angefasst und umgesetzt werden. Am Ende sind die deutschen Fenster oftmals doch etwas stabiler als ein Fenster, das man in Holland auf und zu macht. Gibt es eigentlich ein paar konkrete Beispiele, die man auch kennt, wo ihr tätig wart? Dürftest du das auch sagen?
Ja, also unsere Projekte sind ja nicht geheim. Wir veröffentlichen sie ja auch. Wir machen sowohl im Newsletter als auch über LinkedIn ja auch regelmäßige Beiträge, die wir da haben.
Wo habt ihr das letzte Mal ins Fundament gebohrt? Also irgendwo, wo man es auch kennt.
Gestern, diese Woche?
Zum Beispiel?
Also was ich nicht nennen darf, also ich kenne aktuelle Baustellen, aber das sind Baustellen im Privatbereich und da würde ich lieber keine Namen nennen wollen.
Ja, okay.
In dem Bereich.
Behörden?
Aber ich sag mal, mit das Bekannteste, und da sind wir besonders stolz drauf, war ein Beitrag, den wir letztes Jahr in der Sendung mit der Maus hatten, wo wir nämlich ein Gebäude eines Kindergarten angehoben haben.
Das heißt, der WDR war da mit dem Produktionsteam für die Sendung mit der Maus und hat euch da begleitet. Das war ein Kindergarten, der wo ist?
Der war im südlichen Raum.
Süddeutschland.
In Süddeutschland, ja. Und das Schöne für uns ist, dass sogar der WDR auf uns zugekommen ist und nicht umgekehrt, obwohl wir selber auch die Idee hatten, Mensch, das wäre doch toll, dort mal einen Beitrag zu bekommen, haben wir die glückliche Lage gehabt, dass der WDR auf uns zugekommen ist und wir nur ein passendes Projekt, was halt einen Bezug zu Kindern hatte, suchen mussten und dann eine ja wirklich tolle Umsetzung hatten, die dann ein halbes Jahr ungefähr später ausgestrahlt worden ist.
Warst du dabei?
Nein, ich war nicht beim Drehen dabei, weil es waren sowieso schon so viele dabei. Und unser Produktionsteam macht das gerne, ist aber natürlich auch nicht so erfahren in den Sachen, wenn man medial begleitet wird. Und die haben dann sowieso schon den Spagat, ihre Arbeit wirklich fachmännisch richtig auszuführen und dann die Medien begleitend zu bedienen. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir nicht noch mehr Ablenkungen, nicht noch mehr Leute. Und wir hatten unseren technischen Berater vor Ort, der alles Fachmännische erklärt hat aus der Geotechnik und über das Verfahren. Und wir hatten unsere Leute aus der Produktion dabei, die dann auch ihre Tätigkeit erklärt haben. Und da ist ein wunderbarer Beitrag rausgekommen.
Das sind ja die Sachgeschichten. Die sind, wie alt, wie lang sind die dann? 4 Minuten?
Ja, unser Beitrag war knapp 7 Minuten sogar.
Ich weiß gar nicht, ob das in der Sendung mit der Maus dann läuft. Manchmal ist es dann auch, glaube ich, ein Mehrteiler innerhalb der Sendung. Konntet ihr das eigentlich für euch in irgendeiner Weise nutzen? Ich meine, das ist ja auch wirklich charmant und irgendwie auch eine Ehre, wenn ein Sender kommt und dann noch die legendäre Maus, die das dann versuchen wird zu erklären. Und die erklären es echt immer unverschämt gut. War das eine Ehre?
Ja, absolute Ehre. Und ein absoluter Glücksgriff. Also es ist ja eine Werbung, die man nicht kaufen kann. Das ist ja schon
der Ritterschlag. Das wird der Sender so nie formulieren, dass das eine Werbung war.
Ja, aber du hast ja gefragt, ob wir davon profitieren könnten in dem Bereich. Also für uns war es die Werbung. Und gerade natürlich auch, was das Thema der Bekanntheit angeht, was für uns einfach ein wichtiger Punkt, ein Riesenschritt dann auch nochmal. Und erstmal ist es sensationell, wie die Redaktion es umgesetzt hat, weil dieser schwierige Bereich der Geotechnik und wirklich auch schwer zu erklärende Bereich wurde fantastisch kindergerecht erklärt und dabei faszinierend auch noch fachlich absolut richtig erklärt. Und die haben ja auch ein Modell gebaut, das war alles fachlich absolut richtig. Und wo ich heute immer noch von profitiere oder wo wir als Unternehmen von profitieren, ist halt diese Bekanntheit der Maus. Jeder kennt sie und jeder hat eine positive Emotion mit der Sendung mit der Maus. Mhm. Keiner sagt, boah, die ist total Mist gewesen oder das mag ich nicht. Jeder hat das positiv. Und wenn ich gerade jetzt auch Leute wieder begegnen, wo ich sage, okay, die kennen Uretek nicht, dann kann ich sehr schnell auf den Mausfilm verweisen und dann haben die einen wunderbaren Überblick. Und wir nutzen das natürlich, also wir haben unsere Visitenkarten mit dem QR-Code ausgestattet, wir haben unsere Signaturen ausgestattet, wir bringen das in Beiträgen. Wenn wir auf Ausstellungen sind oder so, haben wir auch eine kleine Maus dabei, weil es einfach Interesse auch weckt und dann sofort die Verbindung auch zu unserem Thema kommen kann.
Das ist auch ein starkes Team beim Westdeutschen Rundfunk. Also das Mausteam ist groß und die hängen bei solchen Fragen natürlich gerne auch mit dem Wissenschaftsteam zusammen. Und darum wundert es nicht, dass es am Ende wirklich fachlich auch richtig dargestellt wurde. Und das ist ja das, was, glaube ich, auch jeder so erlebt hat, der die Sendung mit der Maus entweder selbst, also ich meine, ich kenne die ja schon, seit ich selber klein war und dann als meine Kinder in dem Alter waren, die Sendung mit der Maus zu gucken, habe ich mich gerne daneben gesetzt und fand diese Geschichte durch die Bank weg immer interessant. Mhm. Also es ist gut aufbereitet und zwar so, dass Kinder es verstehen und ich aber dann mitunter auch das erste Mal richtig.
Genau. Und es sind ja auch oftmals Themen, wo man keine Berührungspunkte hatte. Und da beziehe ich das nicht nur auf Uretek, was ja schon besonders ist, aber auch andere Themen, wo man keine Berührungspunkte hatte, wo man sagt, oh super, jetzt kenne ich das auch mal und verstehe es vielleicht auch.
Jetzt wart ihr im Kindergarten. Ich will die Brücke jetzt nicht allzu inszeniert formulieren, aber sehr junge Menschen. So, damit sind wir beim Facharbeiter-Thema der Zukunft. Wir haben in der letzten Folge mit Judith Strücker gesprochen, die eine Expertin ist, wie man eine aktuelle Generation, die sich auf den Arbeitsmarkt hinbewegt, die mit der Schule abschließt, sich überlegt, wie man ins Studium geht, vielleicht ein Gap Year macht. Die Berufswahl überhaupt, ein Riesenthema.
Ja.
Das war wirklich eine spannende Folge. Und wie geht ihr denn mit der Situation um, neue Menschen zu finden, die euch in eurem Unternehmen begleiten, bildet ihr zum Beispiel aus?
Da kann ich sagen, leider nein. Sage ich auch ganz bewusst leider nein, weil das ist für mich auch noch ein Ziel und ein Wunsch, weil ich halt selber ja auch das Glück hatte, meinen Weg vom Azubi weiterzugehen. Und es natürlich auch eine schöne Chance ist, junge Leute ins Unternehmen zu bekommen und hoffentlich dann auch zu binden vom Anfang an. Deswegen leider nein, wäre auf jeden Fall ein Ziel. Was wir allerdings machen, ist letztendlich im Recruiting, dass wir uns auf breitere Beine aufgestellt haben und von dem klassischen Recruiting, sei es jetzt die normalen Plattformen, wo jeder suchen würde, insbesondere Social Recruiting dazu genommen haben, um jüngere Leute anzusprechen, um neue Medien auch dann zu bedienen. Und den großen Vorteil, den ich sehe oder der mir auch aus Bewerbergesprächen immer wieder gespiegelt wird, ist, dass wir wirklich so eine sinnstiftende Tätigkeit haben. Also da erkennen dann nicht nur junge Leute, es ist auch für andere Bewerber immer ein wichtiger Punkt, dass das, was sie machen wollen in Zukunft, auch mehr Sinn noch hat. Mhm. Das ist bei uns natürlich, wo wir Gebäude bewahren vor dem Abriss, wo wir Werte bewahren, ist das extrem sinnstiftend und das ist ein ja, großes Gewicht für uns auch für Bewerber, um das Unternehmen dann für die Bewerber auch interessant zu machen.
Was sind denn das eigentlich für Berufe, die man bei euch findet? Also es ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, so bezeichnet ihr euch, glaube ich, ne?
Kleines mittelständisches Unternehmen.
Das heißt, natürlich gibt es bei euch Kaufleute, aber es gibt ja auch Techniker. Was sind das für Berufe eigentlich?
Also wir haben, ich sag mal, von klassischen kaufmännischen Ausbildungen, die, sag ich mal, in der Projektassistenz unterstützen. Dann gibt es eine technische Projektassistenz, die dann auch eine technische Ausbildung haben, die dann aber, sag ich mal, immer auf das Spezialfeld der Uhrtech nochmal Zusatz ausgebildet werden.
Was heißt denn eine technische Ausbildung? Sind das?
Das können technische Zeichner sein zum Beispiel, die auch einfach vorher auch einen technischen Beruf hatten, die einfach ein Verständnis für Technik haben und Dinge von den Anfragen, sag ich mal, in Vorbereitung für den Vertrieb dann schon bewerten können und einfach unterstützen können. Dann gibt es quasi unseren Vertrieb. Das sind keine Verkäufer im klassischen Sinne, sondern das sind technische Beratende, so ist auch die Bezeichnung. Und das sind bei uns alles studierte Geologen. Das heißt, das sind die Fachleute, die sich über den Boden, über die Problematik des Bodens und die Einschätzung kennen, weil die machen die Vororttermine, die betrachten die Schäden, die können genau einschätzen, können wir helfen, wie können wir helfen, machen dann den Plan, wie wir dann auch sanieren.
Die kommen, glaube ich, aus Bochum oft, ne? Studieren.
Bochum ist eine Station davon. Es gibt aber viele Universitäten in Deutschland, die den Bereich Geotechnik auch haben, auch wenn der einzelne Bereich dort immer etwas kleiner ist, aber es gibt tatsächlich mehrere Universitäten und auch mit vielen Universitäten machen wir auch wissenschaftliche Projekte.
Tatsächlich?
Ja.
Inwiefern?
Indem wir einfach Forschungsarbeiten auch zu gewissen Themen und Wirkungen unserer Maßnahmen zusammen erarbeiten, weil für viele ist das Verfahren, was wir machen, ein bisschen Hokuspokus. Du bohrst ein Loch rein, ein kleines Loch, pumpst da ein bisschen Schaum rein. Und das soll auf einmal ein Haus, was mehrere Tonnen wiegt, stabilisieren, vielleicht sogar noch anheben. Das ist dann für viele einfach ein Hokuspokus. Und so haben wir versucht und sind auch gerade dabei, mit Universitäten Forschungsprojekte zu machen, die dann auch wissenschaftlich begleitet werden und die dann auch wissenschaftliche Ergebnisse bringen. Das heißt, die, obwohl wir schon Zehntausende von Projekten gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir haben es ja in der Praxis schon immer erwiesen, aber dann auch nochmal einen wissenschaftlichen Beweis bekommen über die Wirksamkeit. Und ein Beispiel ist, was sich viele nicht vorstellen können, den Harz, den wir in den Boden pumpen, der hat eine Kraft von 50 Tonnen pro Quadratmeter. Also ist gewaltig. Mhm.
Das heißt, ich habe eine Platte, einen Quadratmeter und da packe ich 50 Tonnen drauf, 10 Elefanten und mehr. Und euer Harz kommt dann da rein und das Harz reagiert und dadurch wie ein Schaum, wie so ein Polyurethan oder so.
Genau. Ist ja auch ein Polyurethan. Das ist zwei Komponenten Harz, ja, was dann, sag ich mal, im Boden zusammengeführt, dann reagiert. Ein bisschen wie, kann man sich das vorstellen, wie den Bauschaum, der ja dann aufquillt. In der freien Fläche quillt er um das 30-fache, im Boden dann um das 5- und 6-fache. Aber da sucht er sich quasi Hohlräume und hat innerhalb von einer Minute, ist ja auch vollständig ausgehärtet, sodass der, sag ich mal, ja, sofort die Hohlräume füllt. aushärtet und sofort auch belastbar ist.
Ist das eigentlich gut für die Umwelt?
Ja. Also hört sich erstmal ein bisschen konträr an. Das klingt ein bisschen
komisch, ne? Wenn man was
Chemie, du pumpst so. Chemie eigentlich in den Boden rein. Aber
ein Knollenblätterpilz ist auch Chemie.
Ja. Ja, aber ist es wissenschaftlich bewiesen und wir haben auch alle Zertifikate dafür. Aber warum man sich das vorstellen kann, also erstmal die größten Schäden, wo unser Harz, sage ich mal, Probleme bekommen können, ist UV-Licht und ist ganz, ganz konzentrierte Salzpetersäure. Beides kommt in den Boden so gut wie nie vor. Das heißt, es hat da eine extrem hohe Beständigkeit. Und dadurch, dass es sich sofort verbindet und sofort aushärtet, ist es halt nicht so, dass es irgendwie unkontrolliert auch wegläuft. Und deswegen dürfen wir selbst in Naturschutzgebieten, also in Naturschutzgebieten agieren, in jeglichen Wasserquellen dann auch, weil sich halt unser Material sofort verbindet und nicht einzelne Partikel dann losgelöst in den Boden oder ins Wasser kommen.
Ich fand das interessant, gerade mit den wissenschaftlichen Arbeiten. Kommen dann zum Beispiel Masterstudenten auf euch zu oder auch Promoventen?
Ja, es geht in beiden Richtungen. Also es gibt immer wieder Bewerbungen für Masterarbeiten an uns
gerade. Auch Bachelor?
Bachelor kommt jetzt ein bisschen mehr. In der Vergangenheit waren es eher die Masterarbeiten, aber Bachelor kommt jetzt auch. Das ist auch ein Resultat, dass wir an so vielen Universitäten mittlerweile auch bekannt sind und auch Verbindungen haben, dass dann auch die Professoren die Studenten aktiv zu uns schicken.
Die kennen das alle von der Maus.
Hoffentlich noch mehr, aber ich denke auch ansonsten einfach durch den Studiengang im Vorfeld auch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder fachliche Themen, die wir haben, wo wir sagen, Mensch, das wäre doch eine super Sache für eine Bachelorarbeit oder für eine Masterarbeit. Und dann gehen wir halt aktiv auf die Universitäten zu. Und
bringt euch das eigentlich auch was? Also oft ist es ja so, dass ein Studierender zu euch kommt und letztlich eine Arbeit schreiben muss. Das heißt, dann ist das, was du vielleicht vorhin gesagt hast, eigentlich kennt ihr das Ergebnis, weil ihr es schon tausendmal ausprobiert habt. Oder gibt es auch Situationen, wo er sagt, das ist für uns neu, das ist auch toll, dass wir das wissen, weil wir jetzt irgendwas anders machen?
Ja, also gibt es immer wieder.
Zum Beispiel?
Weil wir haben ja auch immer mal wieder neue Verfahren. Also das ist ja auch einer der Themen, an denen wir arbeiten, wo wir uns absetzen wollen, um die Marktführerschaft zu erreichen oder unser Baukastensystem, wie ich so schön sage, immer erweitern möchte, dass es neue Verfahren gibt oder neue Anwendungsgebiete. Und wenn wir zum Beispiel dort ein neues Verfahren haben, wo es diese Erkenntnisse noch nicht gibt, dann arbeiten wir auch sehr gerne mit Universitäten oder auch Studenten zusammen, die uns dann diese oder die Arbeit begleiten und dann auch wissenschaftlich aufarbeiten.
Es gibt in Deutschland 3,4 Millionen Unternehmen, die den KMUs zugerechnet werden. Ihr seid eins davon. Das sind 99,2% aller Unternehmen. Das finde ich eine ganz beeindruckende Zahl. Ich wusste nicht, dass es so viel ist. Weil natürlich diese schillernden Großunternehmen wie Daimler, Bosch, Siemens, Mercedes, BMW, nennen wir ruhig auch VW, das überstrahlt ja immer alles. Und diese vielen Hidden Champions, wie ihr es dann offensichtlich seid, die nimmt man ja nicht immer wahr. Die sind halt ein bisschen versteckter. Was ist für dich als ein gutes Beispiel für ein mittelständisches Unternehmen eigentlich der größte Bremsklotz, der den Mittelstand ausmacht? Wir haben schon von Fachkräften gesprochen, von teuer, von Bürokratie. Aber was ist eigentlich für dich der größte Bremsklotz, wenn es überhaupt einen gibt?
Ich glaube, da muss ich den Mittelstand, wie gesagt, auch nochmal differenzieren, weil es gibt Mittelständler, die große Probleme jetzt aktuell haben. Und es gibt Unternehmen wie wir, die einfach im Moment auch gut dastehen und für sich auch noch eine gute Perspektive sehen. Also wir sind oder haben im operativen Geschäft aktuell wenig Probleme, die da sind. Aber letztendlich ist ja das Fundament, was so die deutsche Wirtschaft ausmacht, ich denke mal immer der Faktor Mensch, dass du also gute Fachkräfte hast, guten Nachwuchs hast, dass du auf der zweiten Seite das Unternehmertum hast und die unternehmerische Verantwortung. Und die dritte Basis, die einfach da sein muss für das Fundament, ist die planbaren und verlässlichen Rahmenbedingungen, die Politik auch schaffen muss. Und da hakt es dann leider des Öfteren.
Du hast es jetzt selber so schön formuliert, das Fundament der Wirtschaft, wie man das stabilisiert. Das ist dein Kernthema. Fundamente stabilisieren, jetzt hast du es gerade selbst auf die Wirtschaft übertragen, diese Idee, ohne dass ich es im Vorfeld angetriggert habe oder angeteasert habe. Von daher passt das gerade wirklich sehr gut. Ich kann mich erinnern, dass du im Vorgespräch gesagt hast, es gibt Situationen, die durch diese Bürokratie, die wir jetzt mehrfach bereits angesprochen haben, es gibt Situationen, die so absurd sind, dass kein Unternehmen in Deutschland so arbeiten dürfte. Das würde sofort den Bach runtergehen. Also mit anderen Worten, da funktioniert etwas nicht, wird aber trotzdem getragen, weil es ja eine behördliche bzw. auch eine staatliche Aufgabe ist. Hättest du ein Beispiel dafür, wo du sagst, das funktioniert mal echt gar nicht? Würde ein Unternehmen so arbeiten, würde es pleite gehen?
Ich habe da vielleicht gar nicht den stärksten Bezug auf ein einzelnes Beispiel, sondern generell habe ich das größte Problem mit der Umsetzungsgeschwindigkeit. Denn das ist ein Punkt, den ich vorhin schon mal angedeutet habe. Wenn ich doch weiß, woran es hapert und Experten, ausgewiesene Experten, Lösungen erarbeitet haben, wo 98% sagen, ja, das ist genau der richtige Weg, dann muss ich erwarten dürfen, auch von der Politik, dass sie es dann auch schnell umsetzen. Daran hapert es. Und wenn ich das auf ein Unternehmen übertrage, ist, daran wird jedes Unternehmen scheitern und kaputt gehen. Wenn da die Prozesse zu lang sind oder die Umsetzungsgeschwindigkeit nicht da ist, dann können die Unternehmen in einem starken Wettbewerb einfach nicht überleben.
Wie ist denn eure Umsetzungsgeschwindigkeit?
Oh, ich bin zufrieden damit. Darf ich auch mit Stolz sagen, weil wir halt auch flache Hierarchien haben und genau auch so arbeiten. Wenn wir ein Problem haben, holen wir uns die Leute am Tisch, die die meiste Ahnung haben, besprechen das, versuchen gemeinsame Lösungen zu haben. Und wenn wir die Lösung haben, wird aber auch sofort umgesetzt. Und
was da heißt haben sofort? Wir innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten?
Ja, es kommt natürlich auf das Problem an oder was jetzt da erarbeitet worden ist. Ne? Es gibt halt Dinge, wo wir sagen, okay, wir können es sofort umsetzen, indem wir noch einen Teil holen oder einfach einen Prozess umschreiben. Es gibt aber Dinge, die wir vielleicht auch IT-Unterstützer haben. Da muss erst programmiert werden, da müssen wir etwas einrichten. Das dauert dann vielleicht etwas länger. Oder müssen auch neue Teile im Bereich der Ausführung holen, die dann etwas länger dauern. Aber ich sage immer, so schnell wie möglich. Und da darf es halt dann zu keinen Verzögerungen kommen. Und das wird halt auch nachgehalten. Ne? Also sowohl von der Arbeitsgruppe, die die Lösung hat, als auch von mir, wo ich sage, ja, jetzt haben wir erarbeitet, gibt es Zieltermine, sind die eingehalten, sind die nicht. Ich finde es eigentlich so logisch und einfach.
Hattest du schon mal eine Gelegenheit mit beispielsweise der Landespolitik, die ja nun relativ nahe liegt mit Düsseldorf, der Politik, das ist jetzt auch sehr abstrakt, aber hattest du schon mal die Gelegenheit, mit einem Menschen, der in der Politik Einfluss hat, über diese Themen zu sprechen?
Ja, direkt und indirekt. Das ist einfach so, weil, also ich bin sehr früh bei den Wirtschaftsjunioren eingestiegen und wir hatten damals auch die Möglichkeit, Politiker zu begleiten für einen kurzen Zeitraum, um so ein bisschen den Arbeitsalltag eines Politikers kennenzulernen.
Und damals bei den Junioren, als du wirklich noch jung warst. Ich glaube, da ist man, bis man 30 ist?
Oder? Nee, bis 40.
Bis 40. Bis 40
ist man dann Ach, da noch
ist
jung.
Man dann, da ist man auf einmal noch jung dann.
Wie ja, schön. Ja, das stimmt.
Ab wann ist man denn im Fußball ein Senior?
Ja, 30 ist schon, also 40 ist die Ausnahme, wie jetzt Ronaldo noch dann Fußball spielt. Aber ab 30 wird es, glaube ich, für die meisten auf dem Niveau schwieriger.
Wir stellen also fest, Junioren und Senioren sind extrem branchenspezifisch definiert.
Ja.
Okay.
Ist auch gut so.
Die Junioren in der Wirtschaft sind bis 40.
Ja.
Du hast Politik begleitet, direkt und indirekt.
Ja. Also es gibt ja auch heute meine Möglichkeiten, über den Unternehmerverband in den Austausch zu gehen, über die IHK in den Austausch zu gehen. Und ja, was erlebe ich da? Es gibt halt den Politiker in der offenen Runde, in der offiziellen Runde. Und dann gibt es den Politiker, Politikerin, wenn Kameras aus sind und alle Lauscher raus sind, die dann einfach frei raus erzählen können. Und da gibt es halt große Diskrepanzen. Und Aber was ich immer erlebe, ist...
Ist das nicht schade?
Na, das ist extrem schade. Das ist extrem schade. Aber da kommt zumindest die Wahrheit immer so raus, die sich jeder vorstellt, dass nämlich Politik wirklich höchst politisch auch innerhalb der einzelnen Parteien ist oder untereinander ist, dass das viel Geschacher ist um Gunst und Nichtgunst und natürlich immer um Mehrheiten und Nichtmehrheiten, was dann viel ausbremst oder auch verhindert. Und wenn ich einen Appell schon hätte, würde ich dringend auch unser Wahlsystem überdenken, zumindest die Wahlzyklen, weil wir einfach merken, durch diese enge Taktung ist die Politik einfach daraus ausgerichtet, die nächste Landtagswahl zu gewinnen. So, und dann überlegen sich halt zwei oder dreimal, ob sie gerade unattraktive Entscheidungen treffen, die bei der Bevölkerung nicht gut ankommen und dann vielleicht dazu führen, die nächste Wahl zu verlieren. Das sollte weg, das sollte dringend verändert werden. Also eine Politik muss in längeren Zyklen denken. Sie müssen, sag ich mal, auch unangenehme Maßnahmen treffen dürfen, um dann auch zu zeigen, dass es dann aber auch langfristig richtig war und dass die Erkenntnis auch bei jedem reift, dass es richtig war. Und ich glaube, in der Situation, wo auch Deutschland heute ist, ist die Bereitschaft für unangenehmere Maßnahmen durchaus da. Aber das müsste langfristiger ausgelebt und ausgerichtet sein. Und wenn ich immer nur in Monaten denke, dann packe ich auch die großen Themen nicht an oder kriege sie nicht umgesetzt. Und das ist das wirklich schade, wenn man einfach sieht, dass jede sinnvolle Abstimmung von einzelnen Parteien vielleicht dann boykottiert wird. Nicht nur, weil sie sagen, sie finden sie doof oder können nicht dazu stehen, sondern einfach, das ist nicht die richtige Partei. Nein, wir müssen jetzt kontra sein, weil wir wollen die nicht noch unterstützen in dem Bereich und dadurch Entscheidungen verhindert werden oder ja auch deutlich verzögert werden.
Du warst bei den Wirtschaftsjunioren. Wenn man dann irgendwann ausscheidet mit etwa 40, ist man dann automatisch bei den Wirtschaftssenioren?
Nein, das nicht. Also man darf da noch Fördermitglied bleiben. Also in meiner Anfangszeit war noch mit 40 wirklich Ende, dann war man raus. Das wurde dann aber geändert, dass man weiter Fördermitglied sein darf. Und das halte ich für äußerst sinnvoll, weil du A, immer noch den Kontakt zu den Wirtschaftssenioren hast und die letztendlich auch auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Und auf deiner Seite wir natürlich auch auf den jungen Geist dann zurückgreifen können. Aber B, dass sich dann auch innerhalb des Förderkreises, sage ich mal, die dann Wirtschaftssenioren, wenn du sie so bezeichnen möchtest, auch weiter im Kontakt sind und sich weiter austauschen. Denn ich sag mal, die als Jungunternehmer angefangen haben oder junge Führungskräfte, so wie ich es auch war, haben sich ja dann auch weiterentwickelt. Ob jetzt, in meinem Fall war es jetzt Geschäftsführer, in anderen sind es Unternehmer, die neue Unternehmen gegründet haben, die eine Karriere in der IHK gemacht haben. Also du hast überall sehr interessante Leute und wo das Netzwerk einfach sehr inspirierend auch ist und wo du auch immer jemand hast bei einer bestimmten Problematik, den man da vielleicht ansprechen kann.
Du bist jetzt 52, ne?
54.
Ach, guck mal, noch 2 Jahre älter. Das heißt, du bist ja jetzt der Wirtschaftssenior, um mal in diesem Duktus zu bleiben. Hast du Gelegenheit, wiederum die Einflüsse, die du selbst erlebt hast als junger Mensch? Es gab ja durchaus Protégés, die dich nach vorne geschoben haben, die erkannt haben, da ist jemand, der leistet im Grunde das, was auch die Idee des Podcasts ist, nämlich der will einfach mehr machen. Der hat nicht Lust, irgendwie die 60%, 70%, 80% zu erreichen, der will 100 und mehr. Diese Menschen sind ja wichtig. Jetzt bist du selber in der Situation und könntest jungen Leuten natürlich auch von deinen Erfahrungen oder an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Passiert das?
Ja. Wie? In unterschiedlicher Form. Also fange ich jetzt mal an bei meinen eigenen Kindern, die ja auch ihre Erfahrungen gemacht haben in dem Berufsstart oder erstmal eine Orientierungsphase hatten, dann jetzt ihre Erfahrungen im Job haben und dann auch mit neuen, unbekannten Situationen konfrontiert werden, wo sie einfach sagen, kannst du mir mal einen Rat geben? Dann ist es auch so, dass ich über damals der Tätigkeit der Wirtschaftssenioren Bewerbertraining gemacht habe in einer Gruppe in Schulen, wo wir einfach gesagt haben, jetzt zeigen wir euch mal wirklich, wie die Praxis ist und nicht wie aus dem Schulbuch, weil das sind Welten auseinander. Mhm. Wie geht das? Und haben einfach mal erklärt, wie macht man eine richtige Bewerbung? Wie bereitet man sich auf Bewerbergespräche vor? Wie sind Auswahlverfahren? Und dann, ja gut, natürlich auch in der eigenen Firma. Wir haben auch bei uns ganz viele junge, talentierte Mitarbeitenden, die ich dann immer fördere, wenn sie auch wollen. Also ich will mich ja nicht aufdrängen, aber wenn ich mit Rat unterstützen kann, dann tue ich das gerne, weil ich einfach die eigene Erfahrung auch gemacht habe, dass ich von vielen in der Vergangenheit gefördert worden bin, Vertrauen gespürt habe und auch so meine Mentoren hatte, an denen ich mich orientieren konnte oder die man auch einfach fragen wollte. Und für jeden, der das will, stehe ich da auch zur Verfügung. Und ich biete das an und jedem ist es selbst überlassen, ob er das auch annimmt oder nicht. Und das ist auch wieder jetzt ein Teil dieser Fördermitgliedschaft bei den Wirtschaftssenioren, ist da tatsächlich auch so, dass dann die wirklich Jungen dann auch auf uns zukommen und ihre Thematiken besprechen und sich dann einfach mal einen Rat holen.
Du hast ja im Laufe deiner Berufstätigkeit immer mehr den Weg in die Führungsebene für dich auch geebnet. Du bist jetzt seit vielen Jahren CEO im Unternehmen. Und man sagt so leichtfertig, Arbeit formt auch den Menschen. Wie reagiert denn deine Firma, wollte ich schon sagen, wie reagiert denn deine Familie? Du hast deine Kinder gerade schon angesprochen, wenn du nach Hause kommst und zu Hause der CEO bist.
Boah, die sind da brutal offen und sagen mir das einfach frei raus. Es passiert mir tatsächlich manchmal, weil ich glaube, wenn ich normal nach Hause komme, ist das nicht der Fall. Ich merke aber, wenn eine Problematik entsteht und ich da auch um Rat gefragt werde oder was lösen soll, unterstützen soll, dann schwenke ich schnell in den Arbeitsmodus um und dann geht es bei mir so sehr strukturiert und strukturell und da bekomme ich dann auch ganz ehrlich und offen schon mal gesagt, Papa, du bist jetzt hier nicht der Geschäftsführer und du bist hier nicht der Chef, du bist noch Papa und mach mal normal in dem Bereich. Also das ist brutal offen und aber genau auch so, wie ich es liebe.
Gott sei Dank, ne?
Gott sei Dank.
Sagt deine Frau das auch oder, oder ist ihr das egal?
Nein. Auf der einen Seite ist ja so, meine Frau hat mich von Anfang an immer unterstützt und ohne meine Frau wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Aber das eine ist halt, dass sie absolutes auch Verständnis dafür hat und das auch unterstützt. Auf der anderen Seite dann, wie gesagt, wenn ich dann zu kopflastig auch bin oder was mir halt hin und wieder auch mal passiert, dass meine Gedanken zu sehr abschweifen und ich dann nicht so den Fokus auf das Gespräch habe oder der Situation, dann bekomme ich das klar und deutlich gesagt. Und das ist, wie gesagt, auch gut so.
Wir haben in den Einstiegsfragen die Entweder-Oder-Frage gehabt. Ich muss kurz gucken, wo ich sie hatte. Tennis oder Kampfsport? Mhm. Du hast dich für Kampfsport entschieden.
Nee, ich habe mich für jetzt Tennis entschieden.
Aber du hast auch Kampfsport gemacht.
Ja.
Und Kraft und Ausdauer. Ist das jetzt alles zusammen eher Ausgleich oder ein Disziplintraining?
Beides. Tatsächlich. Auf der einen Seite brauche ich auch den Sport, um zu kompensieren. Auf der anderen Seite war ich auch immer sportlich. Ich habe immer Sport gemacht von kleinsten Kinderbeinen auf. Und ohne Sport würde ich erstmal noch dicker werden und zweitens, glaube ich, auch unerträglich werden, auch für mich selber. Also ich brauche dieses Ventil. Ich brauche auch diese Wettbewerbssituation.
Du spielst auch Tischtennis, ne?
Nee, Tischtennis nicht. Tennis jetzt, tatsächlich. Tennis.
Dann habe ich es mit dem Tischtennis irgendwie verdreht. Okay.
Ja,
also aber du spielst, um zu gewinnen. Das, daran erinnere ich mich sehr gut.
Ja. Ja, Tischtennis war einfach so, also ich sag mal, ich kann keinen Sport so richtig gut, aber ich bin eigentlich sehr vielseitig. Das heißt, ich kann jeden Sport so ein bisschen und dazu gehörte natürlich auch früher, dass du Tischtennis gespielt hast und da deine Competition hattest in dem Bereich, aber ja. Also für mich ist tatsächlich Sport beides. Also es ist die Disziplin, die ich Gott sei Dank habe, die ich vielleicht über meine Arbeitswelt auch auf mich übertragen habe. Also ich kann mich selber sehr gut disziplinieren. Ich mache auch fast jeden Tag in der Woche Sport vor der Arbeit. Das ist für mich ein Vorteil, dass ich da auch hart gegen mich sein kann und auch Sport mache, wenn ich vielleicht jetzt nicht die größte Lust habe.
Motivation, das ist ein Thema, das dich durch dein ganzes Arbeitsleben treibt auch. Also du bist ein motivierter Typ, du willst nach vorne. Gab es mal irgendwann Rückschläge, wo du sagst, das war echt genau das, ein Rückschlag, aber er hat mich auf lange Sicht nochmal nach, ordentlich nach vorne gespült?
Ja, also ich würde mal sagen, keine große Katastrophe, Gott sei Dank. Aber im kleinen und mittleren Bereich wöchentlich. Also so viele Situationen, die man falsch entschieden hat, falsch gemacht hat, wo man sagt, boah, jetzt kann ich es anders und besser machen. Und so ist man, bin ich ja auch daran gewachsen, auf jeden Fall. Ich kann aber sagen, vielleicht für Außenstehende ein kleines Ding, aber es gab eine Situation, die mich geprägt hat, die mich unwahrscheinlich weitergebracht hat. Und zwar war ich in einer Phase nach meiner Ausbildung, wollte ich mal ein bisschen meinen Marktwert prüfen und hatte vielleicht auch einen leichten Gedanken, mich zu verändern und hatte mich beworben. Und war bei einem Bewerbungsgespräch vom Ferrero. Und ich war in einer Phase, wo ich sagte, ich bin der King, mir kann eh nichts passieren, ich bin gut, die können mich einfach nur gut finden. Und bin relativ unvorbereitet in das Bewerbergespräch gegangen. Ich hatte zwar so die Kerninformationen über das Unternehmen, aber ansonsten habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, so nach dem Motto, ich mache das schon. Und da saßen mir drei gestandene Geschäftsleute gegenüber, die mich anderthalb Stunden gelöchert haben. Und es war das schlimmste Gespräch meines Lebens tatsächlich. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, furchtbar, Katastrophe.
Weil
die einfach ganz normale Dinge gefragt haben, die ich nicht gut beantworten konnte, weil ich einfach schlecht vorbereitet war. Also ich hatte nicht die Antworten in dem Bereich, war viel zu überheblich und. Mhm. Und ich bin wirklich die Tür raus und habe mir in dem Moment geschworen, du gehst nie wieder unvorbereitet in ein Gespräch rein. Und das hat mich geprägt bis heute. In jedes Gespräch, auch kleineres Gespräch, wenn es angekündigt ist, bereite ich mich extrem vor. Das hat sich eher sogar noch ausgeweitet und war für mich so ein Gamechanger auch, weil es mir so oft danach auch geholfen hat, ob es in Verhandlungen war, in Mitarbeitergesprächen oder anderen Gesprächen, diese Vorbereitung, Dinge durchzugehen, mehrere Lösungen in der Schublade zu haben, das war für mich prägend.
Hast du dich auf dieses Gespräch vorbereitet?
Ja, natürlich. Also
wie? Erstens, du kennst dein Leben.
Ja, ich kenne mein Leben und wollte auch nicht die letzte Akribie in der Tiefe der Vorbereitung so walten lassen, weil ich einfach auch dieses natürliche Gespräch machen wollte. Aber natürlich habe ich mich auf gewisse Themen vorbereitet und mich selbst auch nochmal überprüft, wie denkst du heute dazu oder was denkst du da auch darüber? Bin auch mögliche Antworten durchgegangen, habe mich selber aber ein bisschen auch ausgebremst. Aber eine gute Vorbereitung war auch, dass ich die Folgen von euch einfach vorher gehört habe und ganz spannende Interviews gehört habe.
Welches fandst du am spannendsten? Hast du so ein, zwei, die dir so besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, jetzt sicherlich die neueren Folgen, weil ich sie ganz frisch jetzt nochmal gehört hatte, die letzten dreien. Aber ich möchte das gar nicht bewerten, weil es ist so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Ich habe einfach Bereiche und Themen kennengelernt, mit denen ich vorher keine Berührungspunkte hatte und wo ich total überrascht war über den Inhalt, entweder den fachlichen Inhalt, auch was das ausgeprägt hat, oder auch die Informationen über die Personen, was ich faszinierend fand. Mhm. Und ja, das war für mich bis jetzt das Faszinierende an den Folgen, dass man tolle Leute und tolle Themen kennengelernt hat.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch ein paar Fragen.
Schieß los.
Wir haben das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Welche Eigenschaft von dir war für deinen Erfolg bisher am nützlichsten?
Also ich denke, es ist auch eine Kombination, die bei mir gewachsen ist. Es war sicherlich am Anfang auch ein bisschen passend zum Podcast, dieses etwas mehr an Leidenschaft, an Lernbereitschaft und auch an der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Was mir dann später sehr wichtig geworden ist, ist auch ein wertebasiertes Handeln. Also ich bin sehr werteorientiert und das bezieht sich in erster Linie auch auf Authentizität, auf Offenheit und auf Ehrlichkeit. Das ist für mich nicht diskutabel. Und das ist mir halt auch in der Führung wichtig oder auch im Privatleben sehr wichtig. Und was sicherlich sehr ausschlaggebend war, überhaupt der Ehrgeiz, Ehrgeiz weiterzukommen und offen für Neues zu sein, Lösungen zu finden, vorher die Dinge zu verstehen. Das würde ich mal so als Summe nehmen.
Okay. Ich hatte jetzt, während wir dieses Gespräch geführt haben, mir noch mal zwei Stichpunkte gemacht, die ich doch noch mal nachfragen wollte, weil es so ein paar Themen sind, die beinahe auf der Strecke geblieben sind, die ich aber unbedingt noch ansprechen möchte. Das eine ist nämlich das Stichwort Kölner Stadtarchiv. Wir erinnern uns gut an diesen Riesenbau, der in sich zusammengestürzt ist, abgesackt ist. Wäre das ein Thema gewesen, das für dich interessant geworden wäre?
Als Uretek?
Mhm.
Nee, weil ich da halt auch jetzt weiß, dass die geologischen Voraussetzungen da nicht gegeben sind für die Uretek-Lösung.
Aber es war natürlich ein großes Thema.
Es ist ein Riesenthema und ist auch ein spannendes Thema, weil es natürlich unmittelbar auch mit unserer Thematik zu tun hat. Aber rein jetzt aus Firmen-Eigeninteresse oder so wäre das nicht zum Tragen gekommen. Aber sowas verfolgen wir natürlich spannend.
Ja.
Gerade unsere Fachleute der Geotechnik sind da auch sehr, sehr interessiert.
Das glaube ich. Was bekommst du aus deinem Netzwerk mit, wie bereit der Mittelstand für Investitionen ist?
Das ist sehr unterschiedlich, weil der Mittelstand ja auch unterschiedlich aufgestellt ist. Also es gibt die unternehmensgeführten Mittelständler, die nochmal eine andere Situation da haben. Und dann liegt es auch jedem Unternehmer selbst, wie risikoreich er agiert oder nicht. Ich glaube aber insgesamt, dass es schon eine gute Innovationsbereitschaft gibt. Man möchte aber auch immer schneller oder muss immer schneller halt die Ergebnisse daraus erkennen können. Und das ist wieder das, was die Politik ein bisschen schwer macht, weil man da nicht immer die verlässlichen Rahmenbedingungen hat, wo man sagt, okay, ist jetzt wirklich, wenn ich das investiere, kann ich das dann auch wiederbekommen, beziehungsweise bringt mich das weiter. Und das hemmt sicherlich hier und da mal. Aber ich glaube, wenn klarer wäre zu sagen, okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand und es besteht die realistische Chance, dass ich damit mein Unternehmen weiterentwickle oder dass ich auch die Refinanzierung auch wieder habe, wäre die Bereitschaft gut.
Mhm. Welche Eigenschaft von dir finden andere anstrengend?
In erster Linie würde ich, glaube ich, manchmal sagen, meine sehr direkte Art und Offenheit, Themen anzusprechen.
Könnte man auch als Klarheit bezeichnen.
Ja, also ich würde mal behaupten, bei mir weiß jeder, wo er dran ist. Und ich benenne die Dinge auch klar so, wie ich sie empfinde und fühle, ohne jetzt zu sagen, dass ich da immer richtig liege. Das liege ich bei Weitem natürlich auch nicht. Aber hier und da fehlt mir vielleicht mal der letzte Funke der Empathie, um es vielleicht feinfühliger rüberzubringen und den Leuten entsprechend rüberzubringen, die dann vielleicht mit der ganz direkten Art nicht sofort so zurechtkommen oder sich hier und da auch manchmal vielleicht ein bisschen verletzt fühlen.
Ich wollte es gerade fragen, bist du empathisch?
Ich würde sagen, teils, teils. Ich habe einen Teil dazugelernt, einfach mit Erfahrung und auch Unterstützung, gewisse Signale aufzunehmen und sich mehr auf die Personen einzustellen. Und da würde ich sagen, gelingt mir das im Beruflichen ganz gut. Im Privaten will ich das oftmals nicht. Und da würde ich sagen,
du willst im Privaten nicht empathisch sein?
Ja, nein, das wäre der falsche Ausdruck. Ich möchte mich aber nicht auf jeden 100% immer einstellen müssen, sondern da möchte ich öfters bei mir bleiben und auf meine Art darstellen und offenlegen und möchte mich nicht auf jeden Einzelnen und auf jede Empfindlichkeit immer einstellen müssen.
Dann strengt es dich an. Es gibt Menschen, denen das extrem leicht fällt, die das erspüren, was andere vielleicht auch fühlen. Und es gibt Menschen, denen fällt es schwerer, für die ist es anstrengend. Du gehörst, glaube ich, dann zur Gruppe B.
Für mich war es Arbeit. Also wie gesagt, ich glaube, dass ich es kann, wenn ich muss oder will, dass es mir gelingt. Aber es war wirklich Arbeit, da hinzukommen, auch die Antennen rauszufüllen und auch einfach mal wahrzunehmen, dass es Leute gibt, die anders denken und ticken als man selber. Das war gerade in den jungen Jahren wirklich prägend für mich. Aber wie gesagt, das habe ich mir erarbeitet im Beruflichen und im Privaten nehme ich mir hier und da auch mal das Recht raus, nicht immer der Empathische zu sein.
Wenn alle damit einverstanden sind, dann ist alles in Ordnung.
Sicherlich sind nicht alle damit einverstanden, aber da unterscheide ich dann auch zwischen den Leuten, die mir wichtig sind und nicht.
Was sowieso ein Thema ist, was natürlich auch mit dem Älterwerden zu tun hat, auch für sich auszuwählen, mit wem wird man eigentlich oder mit wem möchte man eigentlich auch seine Zeit verbringen. Also das ist natürlich jetzt der sehr private Guido, der auswählt, mit wem verbringt er Zeit und mit wem nicht. Und also in der Regel ist es so, wenn man jung ist, schart man sehr viele Menschen um sich und je älter man wird, umso weniger wird es. Und das ist nicht traurig, sondern ohne es jetzt, doch, ich bewerte es, das ist auch gut so und richtig. Einfach die Spreu vom Weizen zu trennen und die echten Freunde um sich zu scharen.
Ja, also sehe ich genauso. Auch da sind die Leute unterschiedlich. Einige wollen halt everybody's darling sein und wollen für jeden gut sein und sich jeder Situation anpassen. Das bin ich genau nicht. Also ich gucke im Privaten schon, mit wem ich mich umgebe und wo ich auch Lust habe und bin da auch recht konsequent.
Und trotzdem feierst du deinen Geburtstag nicht alleine.
Ja, das stimmt. Mit meistens sehr vielen, sehr lieben Leuten, die mir sehr wichtig sind.
In 30 Jahren gibt es eine Ausstellung über dich. Hm. In dieser Ausstellung gibt es unter anderem drei Gegenstände, die dich beschreiben. Was wird zu sehen sein?
Also eins müsste auf jeden Fall was mit Sport zu tun haben. Aber was stellt man jetzt da? Ist das jetzt vielleicht der Pokal, weil der Pokal ist neutral, legt sich nicht auf eine Sportart fest und zeigt eigentlich auf, dass ich halt auch sehr wettbewerbsgetrieben bin.
Steckt jetzt schon viel Symbolik drin, ein Pokal.
Irgendwas müsste auf jeden Fall mit Familie zu tun haben. Dann würde ich einfach Familienbild nehmen, wenn du wirklich einen Gegenstand haben möchtest.
Was gibt es noch, was dich sozusagen was für mich darstellt?
Der wichtigste Punkt wären halt meine Werte, aber wie stellt man Werte in einem Gegenstand dar? Hast du eine Idee?
Das kommt darauf an, welche Werte du jetzt verbildlich haben willst.
Meine Werte sind tatsächlich Authentizität, Offenheit und Ehrlichkeit. Also so sein, wie man sein möchte.
Schwer zu sagen, vielleicht ein Tagebuch?
Vielleicht ein Hologramm von mir auch, einfach.
Vielleicht, ja. Also, ja,
dass ich der bin, der ich bin halt.
Du bist frei in der Idee.
Auch wenn ähnlich, er günstig ist.
Ähnlich wie im Einstieg bei den Entweder-Oder-Fragen, das sind jetzt dann deine drei Gegenstände. Mhm. Dann wollen wir gucken, ob wir in 30 Jahren eine Ausstellung über dich, von dir und im besten Fall mit dir erleben.
Also machen wir heute aus, dass wir beide das dann gemeinsam
in 30 besuchen. Jahren. In 30 Jahren bin ich 87.
Junge.
87 ist schon sehr sportlich. Ich gebe mir Mühe. Gut. Guido, es war mir ein Vergnügen, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine vielen Antworten und die Zeit. Danke.
Vielen lieben Dank zurück. Es war mir auch eine sehr große Freude.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.